Moin Moin! Oder Gude, wie man demnächst sagt, der Ironman Hamburg ist ja hinter uns, denn heute ist schon der 10. Juni 2025. Wir bewegen uns langsam weiter südwärts, nachdem ja hier in Hamburg der Rauch sich wieder verzogen hat vom großen Ironman. Ja, Dienstag ist natürlich, auch wenn der Montag Feiertag war, ein idealer Zeitpunkt für eine neue Episode eures Podcasts Carbon Lactat mit eurem Chefredakteur
Nils Friesart, guten Tag.
Und eurem Publisher, das bin ich, euer Frank Wechsel. Ja, wir schauen Richtung Süden, aber erstmal auch noch über den Atlantik, Pazifik und so weiter.
In alle Richtungen, alle Ozeane wird geguckt in dieser Folge, auf jeden Fall.
Ganz genau, aber da wir ja als nächstes richtig, richtig großes Highlight den Ironman Frankfurt haben, möchten wir euch da schon mal auf eine besondere Veranstaltung mit unserer Beteiligung hinweisen. Am Freitag vor dem Ironman Frankfurt startet nämlich ein besonderer Abend. Wer schon vor Ort ist in der Main-Metropole, der sollte sich die Mainova Ironman Race Night unbedingt vormerken. Die Veranstaltung steigt am 27. Juni ab 17 Uhr im Massiv Central im Bethmannhof mitten in der Frankfurter Innenstadt. Euch erwarten da ganz spannende Gäste wie Sebastian Kienle und ARD-Kommentator Dirk Froberg. Außerdem eine Live-Aufzeichnung dieses Podcast, ausnahmsweise mal am Freitag, ein Carbon-Laktat-Spezial mit mir und unserem Kollegen Jan-Luca Grüneberg. Danach freuen wir uns dann darauf, gemeinsam mit euch bei DJ Drinks und Snacks zu fachsimpeln. Und es gibt natürlich auch eine Party für alle, die ja wegen der Party nach Frankfurt kommen, am Sonntag nicht starten müssen, die Nacht ein bisschen länger werden lassen wollen. Der Eintritt ist frei, kommt einfach vorbei, bringt eure Freunde und Familien mit und stimmt euch mit uns schon am Freitagabend auf den Rennsonntag ein. Den Link mit weiteren Informationen, den stellen wir euch natürlich in die Shownotes. Es lohnt sich sowieso immer mal wieder auf mainova-aktionen.de vorbeizuschauen. Letzte Woche haben wir ja Staffelplätze verlost und ich bin mir sicher, auch in der nächsten Woche haben wir da was Interessantes für euch zu präsentieren. Ja, vor dem Ironman ist nach dem Ironman. Auch am Wochenende wurde geraced und zwar über die halbe Distanz bei einem Ironman 70.3.
Eagleman.
Eagleman hört sich nicht nach Ortsname an.
Ja, ist in Maryland, aber ist irgendwie ein geiler Name, finde ich.
Ja.
Ja. Und ja. Lucy Charles Barkley, zu der wir noch kommen werden, die hat auch cooles Merch dazu gemacht mit so einem richtig geilen Tattoo-Adler. Das war genau mein Geschmack. Gutes T-Shirt.
Nicht mehr die Mermaid?
Es wird angepasst mittlerweile auf die Rennen, wo sie am Start ist. Gibt es immer unterschiedliche T-Shirts.
Ja.
Genau. Müsste man eigentlich Werbung vorschreiben, ist aber gar nicht. Kriegen wir gar nichts dafür. Lucy, was ist da los?
Genau.
Genau. Egal. Genau. Ja, genau. 70.3 Eagleman Pro Series war wieder angesagt. Irgendwie so schnell auf den Ironman Hamburg folgen, ne, wo ganz klar war, Pro Series, alle wollen Punkte auf der Langdistanz sammeln. Und jetzt kam der so ein bisschen wie Kai aus der Kiste, fand ich so. Ging mir zumindest so. Irgendwie, ich war noch nicht so wieder so richtig bereit, aber Pro Series ist Pro Series.
Ja, man zuckt da immer so ein bisschen. Pro Series startet und Anne Reischmann nicht am Start. Sind wir noch Weltspitze?
Ja, sind wir. Ist alles geblieben beim Alten. Also es hat natürlich Verschiebungen gegeben,
ja.
Aber um das vorwegzunehmen, Anne Reischmann ist noch an der Spitze.
Ja, es gab keine Verschiebungen in den Top 5, so viel können wir verraten. Da fallen einfach die Langdistanzen mehr ins Gewicht, aber danach ging es ein bisschen auf und ab. Schauen wir mal rein. Wir haben bisher über die Frauen gesprochen.
Genau. Können wir eigentlich auch so machen. Also wir sprechen einfach weiter über die Frauen, weil der Name auch schon gefallen ist.
Weil bei den Männern gab es tatsächlich Verschiebungen, aber fangen wir mit den Frauen an.
Genau, jetzt machen wir es einfach so rum. Man braucht sich spannend machen. Also spannend war es nicht, was die Siegerin anging, sagen wir mal so. Das war dann doch die Favoritin, Lucy Charles Barkley. Aber, und so ist das nun mal in der Pro Series, da ist man ja nicht alleine unterwegs, ne? Deswegen, man hat natürlich selbst bei so Feldern, wo ich jetzt gesagt hätte, das ist wahrscheinlich nicht das bestbesetzte Pro Series Rennen aller Zeiten, sind dann doch eben noch so Namen darunter, wie zum Beispiel Chelsea Sodaro, die Lucy das ja schon vorgemacht hat, wie man Ironman Weltmeisterin werden kann, ne?
Ja.
Und hochdekoriert also, und ja, es ist natürlich eine sehr, sehr, sehr amerikanisch geprägte Veranstaltung gewesen, das muss man schon tatsächlich sagen. Bei den Frauen auch eine Deutschlandflagge dabei, Daniela Kleiser, die sich ja schon drüben befunden hatte und schon auch, ja, bei den letzten T100 in San Francisco mit dem schnellsten Laufsplit auf sich aufmerksam gemacht hat. Kleiner Spoiler, auch hier schon. auch hier wieder der schnellste Laufsplit, 1:15:24. Das behält sie einfach bei. Das ist schon ziemlich krass.
Das behält sie einfach bei. Auch auf dem Rad ist sie durchaus konkurrenzfähig. Beim Schwimmen, da fehlt auch so ein bisschen. Vor allen Dingen, wenn eine Lucy Charles-Barkley am Start ist, da sind 10 Minuten mal schnell dahin.
Ja, erstens das. Und du hast gerade gesagt, beim Radfahren, das vergisst man fast immer, dass sie da eigentlich echt ziemlich gut dabei ist immer, ne? Jetzt hier sechs beste Zeit bei wirklich echt richtig, richtig starken Radfahrerinnen im Feld. Das geht dann fast immer so ein bisschen unter, weil sie halt erstmal sich so durcharbeiten muss. Aber ich kann mich hier immer wieder nur wiederholen, ich bewundere diese Willensstärke, die sie da immer wieder an den Tag legt, weil der Tag für sie ja wirklich erst nach T2 wirklich richtig anfängt und sie da dann wirklich zeigen kann, was sie kann. Und ja, diesmal hat es ja für einen 4. Platz gereicht. Das ist dann irgendwann, klar, will man auch mehr, ne? Wenn man schon gewonnen hat und dann reicht es irgendwann auch nicht mehr mit dem Achtungserfolg. Also so, ich habe aus ihren Instagram-Posts so ein kleines bisschen die Enttäuschung rausgelesen, dass es diesmal nicht fürs Podium gereicht hat, weil es halt relativ knapp war nach vorne.
Ja, um auch da mal zu spoilern, 1:15:24, du hast es erwähnt, das ist exakt die gleiche Laufzeit, die auch Cam Wirth gelaufen ist, der sich damit mit seinem Ergebnis an die Spitze des Pro Series Rankings gesetzt hat.
PB sogar, glaube ich, für Cam Wirth.
Wow.
Ja, aber gut, da lohnt immer der Zusatz bei sehr vielen Rennen, die er gemacht hat. Ne? Also das ist tatsächlich diese Pro Series Wertung, muss man natürlich auch immer die Zahlen dahinter angucken und wie viele Rennen da schon, schon eingebracht sind von den möglichen, die man einbringen kann. Jetzt sind wir ein bisschen gesprungen von Daniela Kleiser. Was kann man noch sagen? Ja, eben ganz vorne Lucy Charles-Barkley, aber dicht gefolgt von Chelsea Sodaro. Und für beide war ja so ein bisschen, würde ich schon sagen, also gerade bei Lucy Charles-Barkley haben wir natürlich schon in Singapur gesehen, Chelsea Sodaro hätten wir schon sehen sollen, da war ein ziemlich holpriger Start mit Krankheiten, wo sie halt in Texas nicht starten konnte und so weiter, aber irgendwann muss man halt auch die Quali-Rennen und so weiter absolvieren und deswegen war das jetzt so mit so einem kleinen Fragezeichen versehen und die haben schon beide richtig, richtig gut abgeliefert. Also Lucy Charles-Barkley, könnte man jetzt sagen, wenig überraschend, ne? Schnellste Schwimmzeit, 25:10. Aber wir haben was gesehen, was wir sehr, sehr selten nur sehen. Also bei der T100 gab es das schon und so weiter, aber 70:3 und auch auf Langdistanzen, da ist jemand, der da mitschwimmen kann. Das war schon so eine kleine, schon eine Überraschung. Die Moderatorinnen waren auch erst noch ziemlich verwirrt, wer es sein könnte. Ist aber auch nicht schlimm. War das erste Profirennen von Margarita Ryan, die, siehe da, mit Lucy Charles mitschwimmen konnte und sich zwischenzeitlich sogar an die Spitze gesetzt hat.
Wow, wow, wow.
Ja, und dann kam es halt zum Schwimmausstieg und irgendwie hatte man so das Gefühl, na, die wird doch nicht. sie wurde auch nicht. Also ich habe es vorhin ja gerade schon gesagt. Lucy hat sich dann auf den letzten Metern nochmal an die Spitze gesetzt. Eigentlich waren sie genau gleich da, aber Lucy ist schneller aus dem Wasser gekommen. Und das hat mich so an Swala Swim erinnert, wo sie das ja auch schon ein paar Mal hatte, wo sie dann die Männer wegboxen musste, um quasi ihre Position zu verteidigen, wurde auch schon selber mal weggeboxt. also von daher, sehr beachtlich. Wer ist das? Margarita Ryan ist eine ausgezeichnete College-Schwimmerin, die da für große Erfolge gesorgt hat und das weißt du besser als ich, aber College-Schwimmen ist halt eine andere Hausnummer in den USA als hier. Und sie hat sich sichtlich gefreut, ist richtig abgegangen danach, hat mit den Zuschauern abgeklatscht und ist immer wieder so, hat sich so, ist aus ihr auch rausgebrochen, so dass sie gesagt so, geil, ich bin ganz vorne mit dabei. Ich gehe hier als Erste fast aus dem Wasser.
Ja.
Ja. Am Ende hat es immerhin für einen 15. Platz gereicht.
Ja.
Also natürlich konnte sie sich dann nicht da vorne halten. Aber wer weiß, das ist ja diese Stärke. Und wenn man eine so eine Stärke hat, über Daniela Kleiser haben wir gesprochen, hinten raus, ne, wenn das kann natürlich auch vorne einen schon auch so Rückenwind geben, wenn man weiß, bin in der Lage, immer vorne rauszukommen. Und jetzt mal ganz ehrlich, auf der 70-3-Distanz, da würde es, wenn nicht gerade Lucy Charles-Barkley am Start ist, bei vielen Rennen dazu reichen, dass sie als Erste aus dem Wasser kommt.
Ja.
Das war das Positive. Danach war es ein relativ, sagen wir mal, vorhersehbares Rennen dahingehend, dass Lucy Charles Barkley vorne weggefahren ist. Das Ding da auf einem ganz flachen Kurs, Drückerkurs für sich da klar gemacht hat, sozusagen die Ausgangsposition hatte, dann nach dem Radfahren, die sie brauchte, schönen Vorsprung und dann vorne weggelaufen ist, sehr kontrolliert. Und dann kam Chelsea Sodaro, die, von der wir ja wissen, dass sie granatenmäßig laufen kann. Aber wo man, also mir geht es zumindest so, immer das Gefühl hatte, so jetzt... Nizza war dann so wieder das erste Mal, dass man gesagt hat, hoch, da ist sie ja wieder. Und dann danach, ja, war erstmal wieder nichts mehr. Und jetzt dann aber zu sehen, okay, die läuft halt auf Lucy Charles Barkley, sehr, sehr, sehr beachtlich. Und als es dann, sagen wir mal, drohte, knapp zu werden, war dann auch, wurde Lucy dann auch wieder...
war das Rennen zu Ende.
Ja, da war das Rennen zu Ende im Prinzip. Also von daher kann man, also es war dann schon... ist natürlich schwer, da reinzugucken, wie kontrolliert das war, wie viel schneller sie gekonnt hätte, auch mit Ausblick auf das, was sie ja noch vor sich hat. Es steht auf einer Startliste, über die wir heute noch reden werden. Aber es war interessant zu sehen. Also vor allen Dingen auch dahin, es war natürlich jetzt die 70-3-Distanz und beide müssen, obwohl Lucy ja validiert hat, aber sagen wir mal in so einem, im Konzert der ganz, ganz Großen, das, was wir jetzt in Hamburg gesehen haben mit Laura Philipp und Cat Matthews, wo würden sie sich da einsortieren? Da kann dieses Rennen natürlich keine Auskunft darüber geben, aber es ist so ein kleiner Fingerzeig, so ein zumindest, okay, die sind beide offensichtlich wieder gut in Schuss und das macht doch den Blick in den Herbst noch ein bisschen interessanter, wenn man weiß, da sind auf jeden Fall die üblichen Verdächtigen, sind ein paar mehr als nur ganz, ganz wenige Namen.
Ja, ja. Ja, ein Rennen, was vor allen Dingen eben durch diese Namen geprägt wurde. Kleiner Fact noch am Rande, neben Lucy Charles Barkley und Daniela Kleiser gab es noch eine einzige Finisherin, die nicht Amerikanerin ist. Anne Basso auf Platz 27. Ansonsten alles Amerikanerin, was Kanadierin und Mexikanerin mit einschließt. Also doch eher ein Ironman Pro Series Rennen mit starkem regionalen Touch.
Absolut, absolut. Was man noch sagen kann oder sagen muss eigentlich oder diskutieren muss, bin ich auch mal gespannt, was du dazu sagst, sind die Bilder, die man aus dem Frauenrennen gesehen hat, mit der Problematik, dass die Männer, über die wir noch sprechen gleich, zuerst gestartet sind, 5 Minuten Abstand, danach kamen die Profi-Frauen und wir haben ja gehört, da wird halt schnell geschwommen und wird halt sehr schnell aufgeholt und das führte dazu, dass auch schnellere Frauen, also die schnelleren Frauen, auf die langsamen Pro-Männer aufgefahren sind und sich diese Felder dann vermischt haben. Also Lucy ist vorbeigefahren, aber dann waren tatsächlich auch so Namen wie Chelsea Sodaro oder Lisa Beccaras, Alice Alberts mitten im Mix und immer wieder in einer Reihe mit männlichen Pros, die halt nicht schnell genug waren, um quasi da wegzukommen oder wie auch immer. Die Frauen waren nicht schnell genug, um die dauerhaft überholen zu können. Also, weil wir wissen, keine 20-Meter-Regel. Ne? Es gibt eine Menge Windschatten. Selbst wenn sie sich an die Spitze gesetzt hätten, wären die Männer halt direkt dahinter gefahren und hätten wahrscheinlich irgendwann wieder gesagt so, das ist jetzt uns aber wirklich zu langsam. Aber ganz vorne rausfahren und wegfahren, schwierige Situation. Einfach deswegen, finde ich, weil halt eben da die Rennen, die ja eigentlich nichts miteinander zu tun haben, sich aber doch gegenseitig beeinflussen.
Ja.
Und Race Ranger spielt natürlich auch da eine Rolle, ne? Also wenn die Laterne rot leuchtet, ist es egal, ob man einen Mann oder eine Frau vor sich hat. Ja. Da muss man halt zum Überholen ansetzen. Und da ist natürlich das Geschrei jetzt groß in der Szene. Es haben sich auch mehrere Pro-Athleten, haben sich auf Instagram gleich in ihren Stories mit Bildern, Screenshots gemeldet und haben gesagt, das geht nicht. Das kann nicht sein, dass da in Anführungszeichen, oder sagen wir es mal, sind langsame Pro-Männer, die einfach zu langsam sind für das Pro-Feld, das Rennen der besten Frauen beeinflussen. Ein ganz anderes Thema, da waren auch immer alle schnell dabei, das zu sagen, sind super schnelle Age-Grouper, die halt von hinten aufgefahren kommen und dann vorbeirauschen. Also Jackie Herring hat sich ziemlich geäußert dazu, die hat ja gesagt, die stören uns nicht, die beeinflussen unser Rennen nicht, die fahren halt einfach vorbei und sind dann weg. Die sind halt einfach viel, viel besser als wir auf dem Rad. Kann man nichts machen. Aber hier, ja, da kam es halt dann wirklich dazu. Und ich meine, das war ja nicht das erste Mal und man kann es natürlich auch auf der Langdistanz sehen und so. Es ist eine schwierige Frage, weil letztendlich hat da niemand was falsch gemacht, was die Regeln angeht. Also du kannst ja nicht, also das Regelwerk gibt es nicht her, dass man dann sagen würde, du musst aus dem Weg gehen, wenn jemand kommt. Aber es ist problematisch, oder?
Es ist problematisch und man fragt sich tatsächlich nach dem Warum. Es ging ja nur über die 73-Distanz. Da müsste doch eigentlich genug zeitlicher Spielraum drin sein. Vor einer Woche in Hamburg hatten wir ein ähnliches Problem. Gut, wir hatten nur ein Profigeschlecht. Wir hatten da das Problem, dass auf der Strecke teilweise, da gab es Diskussionen um die Spitze bei den Age-Group-Frauen zum Beispiel oder auch starke Age-Grupper, die in die Frauen reingefahren sind. Da gab es das Problem, dass der Zeitplan gestrafft werden musste, da es morgens gewittert hatte und man eben die ersten Starts nach hinten geschoben hat, ohne die letzten zu weit auch noch nach hinten schieben zu wollen. Da gab es eben da wurde das Starterfeld gestaucht, aber bei einem 70-3 in den USA, wo in der Regel ja Platz ist, da fragt man sich, warum hat man das nicht mit ein bisschen Weitsicht anders geplant? Gut, wir kennen die lokalen Gegebenheiten da nicht. Ich weiß, oft ist es in den USA so, dass die gerne mittags die Straßen auch wieder frei haben wollen für die Autos. Aber es ist immerhin die Pro Series. Es wird live übertragen. Da legt man großen Wert drauf und da ist es einfach nicht mehr zeitgemäß, das so zu planen.
Ja.
Also, muss man ganz klar so sagen.
Ja, vor allen Dingen, weil es wahrscheinlich ein Problem ist, was man halt mit wenigen Minuten, also wir reden ja nicht von einer halben Stunde oder Abstand oder so, ne? Ja. Sondern wahrscheinlich das Doppelte wird es wahrscheinlich tun. 10 Minuten wären wahrscheinlich schon besser als 5 Minuten, sagen wir mal so. Und dann wird halt viel diskutiert darüber. Ne? Muss man aus Anstand sozusagen dann zur Seite gehen, wenn man merkt irgendwie, ey, ich bin hier, ich habe mal ein Rennen zwar in der Männerkategorie Pro, aber ich bin's eigentlich nicht, weil ich so weit weg bin von der Spitze, dass ich eigentlich zur Seite fahren könnte. Aber das ist natürlich das Problem. Also weil beim Radfahren wäre es natürlich, beim Laufen wäre es nachher keine Frage. So, ne, sind die Frauen deutlich stärker. Aber hier, da nähert sich das dann beim Radfahren dann schon so ein bisschen.
Also auch bei den Männern gilt, es waren viele amerikanische männliche Profis am Start, von denen wir noch nie was gehört haben, wahrscheinlich auch nie wieder was hören werden. Und es ist einfach klar, wenn die gegen eine Lucy Charles Barclay schwimmen müssen, dass sie einen kürzeren ziehen. Und zwar auch einen kürzeren ziehen in der Form, dass die 5 Minuten eben nicht reichen werden. Ja, und ja, kann man, muss man anders machen. Also es gibt bei den männlichen Profis 2 Athleten, die keinen Punkt bekommen haben, weil sie eben über 2.500 Sekunden hinter dem Sieger ins Ziel gelaufen sind, wenn wir das jetzt wieder aus Pro Series Sicht betrachten. Also ja, das weiß man aber im Vorfeld und man kann jetzt natürlich nicht einen Startablauf davon abhängig machen, ob eine Lucy Charles Barclay startet oder nicht, aber mit ein bisschen Weitsicht müsste man das eigentlich, ich glaube, sowas kann einem ChatGPT beantworten.
Ja, wahrscheinlich schon.
Ja.
Aber es ist, ja, also muss man aber nicht nur in die USA gucken. Also in Rot gab es das ja zum Beispiel auch schon immer mal wieder, dass sich das da vermischt hat und teilweise gibt es das natürlich auch beabsichtigt. Real Talk muss man auch so sehen, dass sich Männer und Frauen zusammentun und sagen so, ja, ich bleib dann einfach an dir zwar regulär, in dem regulären Abstand, aber ich nutze trotzdem den Windschatten ziemlich mal durch den Kurs. Das gibt es natürlich auch, da kann man dann über ethische Fragen sprechen und kann wie man Sport betreibt. Jetzt da, ja, ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen, weil es waren halt natürlich, sind es beides Profis. Man sollte natürlich irgendwie immer da aus dem Weg bleiben, aber selbst wenn die gesagt hätten, okay, wir fahren jetzt nach vorne und wenn sie dann den Frauen Windschatten geben, es wäre genauso irgendwie unfair für die Frauen vorne, aber wenn die Frauen dadurch ausgebremst werden, ist es auch blöd. Es ist eigentlich eine Situation, die man nur damit lösen kann, dass sie sich nicht begegnen so richtig.
Ja, und ich hoffe mal, man nimmt das auch wahr. Wir haben ja im nächsten Jahr wieder die Konstellation, dass wir ein hoch dicht gepacktes Starterfeld auf Hawaii haben. Wir haben, heute ist die Triathlon 232 in Druck gegangen. Da geht es in der Vorausschau schon um den Oktober 2026 und um eben diese Problematiken. Also man kann ja nur daraus lernen und das hoffentlich jetzt irgendwie als Fehleinschätzung abstempeln und sagen, beim nächsten Mal machen wir es besser.
Ja, zumal der Spielraum ja da ist, auf jeden Fall.
Lass uns doch zu denen schauen, die das Ganze nicht betrifft, und zwar zu den schnellen Männerprofis.
Jetzt hätte ich fast gesagt, ja, da sind wir beim Sieger, aber den betrifft das natürlich teilweise auch. Sam Long hat gewonnen, er ist vor Lucy aus dem Wasser gekommen, aber
2,5 Minuten langsamer geschwommen. Also,
aber knapp.
Über, sagen wir mal so. Über die volle Distanz wäre es aufgebraucht gewesen.
Ja, ja, weil das natürlich auch vorkommen kann, ne? Das sind natürlich auch sehr, 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 sehr gute Athleten, sag ich mal, mit einem schwachen Schwimmprofil auch da in die Nähe der sehr, sehr stark schwimmenden Frauen kommen können.
Ja.
Aber war in diesem Fall nicht so. Greg Harper hat ein weiteres Mal gezeigt, dass er ein super starker Schwimmer ist, ist vorne raus und ja, also lange Rede, kurzer Sinn, es war eine krasse Aufholjagd insgesamt mit einer mit der Verfolgergruppe des Grauens, will ich mal sagen, in der war Cameron Wolf, Jackson Laundry, Trevor Foley und Sam Long. Ich meine, wenn die von hinten angefahren kommen, dann ist quasi jedes Rennen von vorne zum Scheitern verurteilt, selbst so einer wie wenn Robert Kalin vorne ist. Der hat es zwar dann noch irgendwann noch geschafft, nachdem er Ben Canute abgehängt hat.
Alter Schwede, ja.
Ganz vorne, genau. Aber irgendwie hatte man schon das Gefühl, der wusste auch irgendwie, dass es nicht lange halten wird auf der Laufstrecke.
Yeah.
Und Sam Long hat sich nachher so geäußert, er hat dann gesagt, er wollte, dass das nicht nochmal so endet, wie diese Saison schon mal in St. George, wo er gesagt hat, da wollte er eigentlich die Gruppendynamik spielen lassen und da hat es überhaupt nicht funktioniert. Ne? Da ist er halt letztendlich, wurde dann, hat es nicht mehr gereicht, um ganz nach vorne zu kommen. Und er hat gesagt, das sollte diesmal nicht passieren. Es ist passiert, sie sind nicht ganz nach vorne gekommen, ne? Sie sind sehr, sehr nah rangekommen. Aber immerhin so weit, dass dann eben auf der Laufstrecke das Ding entschieden werden konnte. Und da hat dann Sam Long gezeigt, dass er, ich hatte so das Gefühl, der ist im Moment ist er so richtig so ein Triathlon-Arbeiter, der sagt irgendwie so, ja Leute, ich muss Geld verdienen, ne? Ich muss rennen, ich muss Rennen machen und ich muss auch mal ein Rennen gewinnen. Und so ähnlich hat er sich auch geäußert auf Instagram. Er hat gesagt irgendwie, warum er den jetzt gemacht hat, den Eagleman, stand natürlich eigentlich auch nicht so unbedingt in der Planung oder eigentlich ist er ja T100-Athlet. Und er so, ja, die kommen auch wieder, diese Rennen, schon sehr bald, nämlich am kommenden Wochenende. Aber da, ehrlicherweise, kämpfe ich gerade nicht um den Sieg. Deswegen muss ich auch mal ein paar Siege mitnehmen, die ich so mir einverleiben kann. Und da gehörte der Eagleman jetzt dazu.
Ja.
Von daher war das richtig cool zu sehen. Vorneweg für Sam Long-Fans ist es natürlich immer eine schöne Geschichte, wenn er in Schlagdistanz ist nach dem Radfahren, weil dann weiß man als sehr starker Läufer auch, da kann er auf jeden Fall vorne was machen. Und das hat er auch gemacht, obwohl er sich echt nicht gut gefühlt hat. Es war eigentlich, hängt er den sehr hoch, den Sieg, obwohl er fast keine Bedeutung hat, sagen wir jetzt mal so, ne? für ihn, weil er die Pro Series nicht verfolgt, von daher ist es egal. Aber er gesagt, es war eigentlich kein guter Tag und an keinem guten Tag dann den Sieg davon zu tragen, fühlt sich immer besonders an.
Ja.
Hat er den Gorilla gemacht im Ziel, sich auf die Brust geklopft, hat man auch gedacht, was hat er denn jetzt für einen Auftrag, aber es war, hat er dann erklärt, es ist so ein Ding zwischen ihm und seinem Sohn, dem macht er häufig mal den King Kong irgendwie und der hat er ihm versprochen, wenn er gewinnt, dann macht er den Gorilla im Ziel.
Ja, sehr schön.
Das hat er auch gemacht. Was kann man noch sagen zu den Männern? Trevor Foley wieder mit einem sehr starken Auftakt, den hat man ja so hier in Europa nur so am Rande wahrgenommen in der letzten Saison, weil er seine richtig dicken Dinger in den USA gemacht hat und da sehr, sehr gut performt hat. Und wir uns dann hier in Frankfurt ja auch so ein bisschen gefragt haben, warum rufen ihn jetzt alle zum Favoriten aus? Konnte es dann auch überhaupt nicht zeigen. Aber er war jetzt wieder sehr, sehr stark. Mitgefahren, vorne mitgelaufen, am Ende nicht ganz so stark gelaufen wie Sam Long, aber ja. Also trotzdem Achtungserfolg, einer, auf den man weiter gucken muss, glaube ich.
Ja, ein Deutscher war auch hier am Start. Paul Schuster ist 9. geworden.
Ja, also klar, für Paul Schuster ist das natürlich in der Pro Series auf jeden Fall. Da hat er jetzt schon das eine oder andere Rennen gemacht. Bedeutet das wieder ein paar Punkte mehr? 9. Platz, immerhin besser, also deutlich besser abgeschnitten als jetzt zuletzt, aber ich weiß nicht, keine Ahnung, wo er sich sieht, ich habe noch nichts gehört von ihm, wie er sich da jetzt einordnet, aber die jetzt vor ihm gelandet sind, sind natürlich auch ein paar echt auch richtig schnelle auch dabei und er hat auch den ein oder anderen Mitfavoriten hinter sich gelassen, von daher, ja, also Top 10 würde ich sagen, ist immer, so aus meiner Sicht immer okay.
Mhm.
Aber ja, hat natürlich auch viel, viel Zeit vorne verbracht. Kann man schon eigentlich schon ganz gut sagen. Ich meine, drittbestes Schwimmen, zehntbeste Radzeit. Da waren allerdings natürlich wirklich, ne, wir haben sie vorhin aufgezählt, ne, mit Robert Carlin, Trevor Foley, Sam Long, Cam Wurf, der noch eine Zeitstrafe gekriegt hat, dann 2 Minuten, weil er seine Kappe, glaube ich, neben die Box geworfen hat. Da sind natürlich einige vor ihm, die auch richtig, richtig stark auf dem Rad einzuschätzen sind und immerhin 5. schnellste Laufzeit.
Ja, und der Sprung an die Spitze in der Pro Series um 6 Plätze hat er sich verbessert. Man muss allerdings dazu sagen, du hast es erwähnt, er ist viel Starter.
Ja.
Er hat eine Langdistanz eingebracht und 3 70-3 Distanzen, eine Disqualifikation hat er ja auch schon stehen aus dem Saisonstart in Oceanside. Jetzt führt er mal, ich glaube aber, das wird nicht ewig bestehen. Stand haben. Er liegt vorne vor Christian Blumenfeld, der nur 2 70-3 Distanzen und seinen Sieg beim Ironman in Texas eingebracht hat. Und da kommt ja noch was. Also von daher.
Ja, weißt du, dieses, da kommt da noch was, ne? Das habe ich mir auch schon überlegt. Ne? Also vor allen Dingen bei den Frauen. Du hast ja vorhin gesagt, ist ja Anna Reischmann vorne. Und so, es gibt ja wirklich nur wenige, die das echt ernsthaft verfolgen, dieses Ziel, muss man so sagen. Und dann ist Cat Matthews natürlich eine, die da auf der Lauer liegt und die aber ja weniger Rennen vorzuweisen hat.
Mhm.
Aber jetzt, das ist mir heute so durch den Kopf gegangen, weil man immer sagt, ja, da kommt noch was. Aber stell mir vor, die verletzt sich so dauerhaft und da kommt eben nichts mehr. Das, was du hast, hast du erstmal.
Ja, und wenn wir ehrlich sind, so viel kommt auch gar nicht mehr. Wir sind schon über den Saisonzenit drüber. Es kommen hinten raus natürlich noch die beiden Weltmeisterschaften. Ja,
aber jetzt mal angenommen, du kannst da nicht teilnehmen, weil du weißt es immer. Irgendeine fällt noch aus vorher.
Ja. Ne, also wenn man sieht, wie viele Punkte da überhaupt noch zur Disposition stehen und für manche ja auch schon dann das Thema Streichergebnis kommt. Das heißt, die können gar nicht mehr die 2.500 Punkte dazu gewinnen, sondern nur 300, weil sie irgendwie ein Ergebnis von 2.200 rausstreichen können oder so. So viel ist da gar nicht mehr. Wir sprechen ja gleich noch über den Ironman Cairns, der am kommenden Wochenende stattfindet. Das ist, ist der für beide Geschlechter?
Ja.
Ja, danach kommt nämlich dann der Ironman Frankfurt, der nur für die Männer ist. Und dann haben wir noch den Ironman Lake Placid und dann sind es nur noch die Weltmeisterschaften. Und auf der 70-3-Distanz ist es auch gar nicht mehr viel. Da gibt es noch das Rennen in Swansea und das in Zell am See und dann auch nur noch die Weltmeisterschaft. Also so viel kommt da gar nicht mehr. Es deuten sich schon so erste Tendenzen hin, wohin die Reise führen könnte.
Ja, yeah, eben. Und deswegen, lieber jetzt schon vorne sein, würde ich auch so sehen.
Genau. Also wir haben es erwähnt, bei den Frauen ist sie weiter vorne. Anne Reischmann, da hat sich nichts geändert. Die führt weiterhin vor Cat Matthews, Danielle Lewis, Marta Sanchez und Solveig Löfseth, die hier in Hamburg ja ein großartiges Langdistanzdebüt gezeigt hat. Und dann gab es einen großen Sprung für Alice Alberts. Die hat sich von Platz 15 auf 6 verbessert und da mit Henrike Güber einen Platz verdrängt. Die ist jetzt 7. und Lisa Perterer als weitere Deutschsprachige ist jetzt 8.
Ja.
Bei den Männern dagegen, wir haben es eben erwähnt, einen Wechsel an der Spitze. Jetzt Cam Wurf vorne vor Christian Blumenfeld, die sind quasi alle einen Platz gesunken. Jonas Schomburg jetzt auf dem Bronzerang vor Leon Chevalier und Kasper Stornes. Und dann Paul Schuster, der hat nämlich auch einen ordentlichen Sprung gemacht von 16 auf 6. Und schauen wir mal, was hat denn der eingebracht? Der hat eben auch den Ironman Texas eingebracht, wo er 6. geworden ist und 2 70-3 Rennen. Also das eine davon auch nur auf Platz 33 gefinisht. Eben. Also wenn man sich das anschaut, ein Ironman und immerhin auf Platz 6, aber 2 Mitteldistanzen auf Platz 9 und auf Platz 33 reicht immerhin für Rang 6 in diesem vielbeachteten Ranking. Also ja.
Das wird am Ende nochmal richtig spannend auf jeden Fall.
Ganz genau. Ja, ich würde sagen, gibt's noch mehr? Sonst.
Nö, wir können, glaube ich, weiter. Wir haben ja noch ein bisschen was anzugucken, auf jeden Fall.
Wir haben noch ein bisschen was anzugucken und da würde ich doch mal sagen, schauen wir gleich dahin, wo es wärmer ist. Aber ich nutze das mal auch zur Gelegenheit, euch ein kleines Gewinnspiel nahezulegen. Denn auch hierzulande wird es am Wochenende richtig, richtig warm, bullig heiß, 30, 35 Grad sollen es werden. Da ist dann der Übergang vom, ich traue mich noch nicht mal mit Neo in den See bis, jetzt wird es aber schon richtig schön warm da, sehr schnell. Und zu der Gelegenheit verlosen wir einen Swimskin, und zwar einen Booster Tree Swimskin von Skinfit. Der ist nämlich gemacht für die Top-Performance bei Neoprenverbot. Darüber reden wir vielleicht dann in ein paar Tagen, Wochen, wenn es um den Ironman Frankfurt geht, oder vielleicht auch die Challenge Rot, die ja so ein bisschen
das wäre was.
Über Schleusenwetter Piet, wir haben ihn kennengelernt, da mehr Möglichkeiten hat als der Langener Waldsee. Aber wenn es denn zum Neoprenverbot kommt, dann überzeugt der Swimskin mit wasserabweisendem Material, exzellenter Gleitfähigkeit und hydrodynamischem Schnitt für maximale Bewegungsfreiheit. Integrierte Druckstreifen verbessern deine Wasserlage und die sogenannte Cold Black Technologie, das ist ein geschützter Begriff, die schützt vor Überhitzung. Das ist nämlich eine Technologie, die dafür sorgt, dass der schwarze Stoff, anders als man es erwartet, nicht so aufheizt. Sollten wir uns vielleicht auch mal für unsere Arbeits-T-Shirts am Rennwochenende einfach.
Das wäre was, Frank.
Ja. Das Ganze ist super leicht und kaum spürbar und kann darum eben auch auf kürzeren Distanzen in allen drei Disziplinen eingesetzt werden. Ihr könnt an diesem Gewinnspiel teilnehmen unter der Domain skinfit.eu/carbon. Die Teilnahme ist ab 18 Jahren. Es gibt keine Barauszahlung des Gewinns. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Und das Gewinnspiel läuft noch bis zum 24. Juni. Und natürlich findet ihr skinfit.eu/carbon auch in unseren Shownotes. Ja, da sind wir also schon im Warmen und schauen nach Australien.
Ja.
Das nächste Rennen der Pro Series in Cairns.
Ganz genau. Ich habe gedacht, ehrlicherweise, wenn wir mal gleich so auf die Startlisten gucken, dass noch ein paar mehr Athleten vielleicht so als Ausweichgelegenheit nutzen, aber dafür ist vielleicht dann die Reise doch zu weit, zu krass, um das klar zu machen. Also insgesamt eine sehr ozeanische Angelegenheit, würde ich mal sagen, mit ein paar Amerikanern noch dabei, aber ansonsten trauen sich da nicht so viele hin. Also die Frauenstartliste auch relativ kurz für einen Ironman. Wen haben wir da drauf? Wir können mal so ein paar Namen fallen lassen. Hannah Berry, Lotte Wilms. Okay, da ist mal eine gleich schon ganz vorne, die nicht aus der Ecke kommt. Kylie Simpsons, Regan Holyoke oder Holyoke. Rebecca Clark, das sind alles so Namen, die man aus der Ecke kennt. Und dann tatsächlich ein Name noch, der logischerweise schon länger auf der Startliste steht, weil man sich ja vorzeitig raufschreiben muss, die aber eigentlich nicht damit gerechnet hat, dass sie diesen Trip würde machen müssen. Jackie Herring, die ja hier Hamburg außer Korn hatte, ihren Sieg zu wiederholen, das nicht hinbekommen hat. Das hat mit einem DNF geendet. Und die jetzt ganz kurzfristig gesagt hat, okay, ich stehe auf der Startliste, ist eine verrückte Welt, ich springe ins Flugzeug, nächster Halt Australien. Die zieht das tatsächlich durch. Die will, die muss, die braucht die Punkte in der Pro Series. Na, die sagt irgendwie, dass ich will das ernsthaft angreifen und dafür, ja, brauche ich die Langdistanz. Und die will sie jetzt sich da holen. Also von daher, bin ich mal gespannt. Also sie hat ja, und das ist ja immer dann der Vorteil, wenn man aus einer Langdistanz rechtzeitig aussteigt, sage ich jetzt mal so, dann ist es eine gute Trainingseinheit.
Ja.
Und nichts, was einen längerfristig beschäftigen würde.
Ja.
Ja, das kann man, damit hat sich eigentlich schon so bei den Namen, ich hoffe, ich vergesse jetzt niemanden großartig, bei den Frauen, die Männerliste ist, wie eigentlich fast immer, deutlich länger, und da stehen auch dann ein paar Namen drauf, wo es auch ein bisschen eher klingelt. Braden Curry, Matthew Marquardt, Mike Phillips, Ben Hamilton, wen haben wir noch? Jamie Riddle, Josh Amberger, für ihn natürlich Heimspiel. Und dann kommt auch schon relativ schnell der einzige Deutsche im Rennen, Sven Wies. Und dann hat sich's schon wieder. Dann auch wieder, wie gesagt, viele, viele Australier dabei. Wen haben wir noch? Habe ich jemanden vergessen noch? Also, du merkst schon, keine richtigen Kracher-Kracher-Namen, ohne da jemandem jetzt zu nahe treten zu wollen. Also, niemand, der das jetzt noch nutzen würde, um da jetzt die Chance zu nutzen. Also, um sich da wirklich an der Pro-Series richtig Punkte zu sichern.
Ja, auch da stehen die 5000 Punkte auf der Liste. Es geht nicht darum, wie stark das Feld ist, wie wir es von Runners kennen, irgendwie Strength of Field oder sowas, sondern 5000 Punkte sind 5000 Punkte, die gibt es für den Sieg.
Ja.
Für jede Sekunde langsamer einen Punkt weniger. Und ja, da sind wir mal gespannt, wie das sich im Ranking auswirken wird.
Genau, für uns, jetzt müsste ich mal rechnen, ist das mitten, also ich kann es jetzt gerade nicht rechnen, du kennst dich doch immer aus mit Zeiten und Umrechenzeiten und so weiter, müsste für uns aber in der Nacht von Samstag auf Sonntag sein, richtig?
Das Rennen ist an welchem Wochentag?
Am Sonntag, Ortszeit, ganz früh morgens.
Am Sonntag, ja, dann ist es bei uns noch Samstag.
Ja, genau.
Genau, also die sind uns voraus.
In der Nacht.
Sozusagen. Ganz genau. Ja, die sind in der Nacht, hinterher hängt uns dagegen Kanada. Auch dort findet großer Triathlon statt und absolut, zwar mit deutlich stärkerer Beteiligung aus deutscher Sicht.
Das kann und muss man so sagen, auf jeden Fall. Vancouver, T100 Vancouver steht an zum ersten Mal. Ne? Neues Rennen, neuer Kurs, wieder beides am selben Tag, also keine Tage auseinander, beides versetzt. Die Männer starten um 9.30 Uhr Ortszeit, das ist, wenn ich richtig gerechnet habe, 18.30 Uhr hier.
Müsste sein.
Am Samstag.
Moment.
9 Stunden.
Ja, genau, wir hängen hinterher. Jetzt sind wir wieder beim Rechnen. Westküste ist in der Regel 9 Stunden, müsste 18.30 Uhr sein.
Genau, und die Frauen starten um 12, 21 Uhr bei uns.
Ja.
Also wieder ganzer Abend und bis in die Nacht hinein viel Triathlon. Und wenn man dann richtig durchziehen will, dann zieht man danach noch Kerns. Weiter.
Ja.
Kann man dranbleiben quasi die ganze Nacht Triathlon gucken.
Ganz genau. Also Vancouver war schon mal WM. Ja, da gab es schon mal ein, es war noch nicht Zeit der Grand Finals, sondern der einzeln stehenden Weltmeisterschaften. Ich erinnere mich, dass es furchtbar kalt war. Wir haben das Ganze in San Francisco ja schon erlebt. Ja. Ich glaube, der Swimskin wird da nicht zum Einsatz kommen, sondern der Neopren. Und ja. Wenn es in Kerns vielleicht Haie gibt, können wir da höchstens mit Orcas rechnen.
Das Witzige ist, jetzt weiß ich gar nicht mehr genau, wer es gesagt hat, aber ich glaube, es war Paula Findlay, die gesagt hat, sie war damals auch dabei,
ja,
bei diesem Rennen, und gesagt, und von diesem Rennen ist nicht viel in Erinnerung geblieben, außer dass alle, die dabei waren, immer nur noch davon sprechen, wie schlecht das Wetter war.
Ja, so. Ich erinnere mich an eine besonders absurde Szene. Damals war das ja noch so, dass es zwei Erzfeinde im Triathlon gab, und zwar Ironman und die damalige ITU, International Triathlon Union, die heute World Triathlon heißt. Und man hatte also versucht, die Ironman-Logos aus den Rennen zu verbannen. Das heißt, die Top-Athleten durften nicht mit Ironman-Kleidung, was damals noch eine eigene Marke war, starten. Ja? Und das hat man auch eisern durchgezogen und das den Athleten wirklich verboten. Es gab damals auch Ironman-Wetsuits, und das Lustige war, es war dann so kalt, die Geschäftsführerin von World Triathlon oder von der ITU ist damals gestartet. Im Ironman Wetsuit.
Naja, gut.
Ich habe es dokumentiert.
Not macht erfinderisch.
Not macht erfinderisch, ja. Ja, es war bitterkalt. Es war eine etwas andere Location als heutzutage. Damals ging es raus auf die Insel da im Strom. Und heute eine kompakte Rennstrecke, wie man es von den T100-Rennen kennt. Das Ganze auch für Age-Gruppe. Aber wir gucken natürlich auf die Profis. Du hast es gesagt, die Männer starten zuerst. Und da besteht ein Viertel des Starterfeldes aus Schwarz-Rot-Gold.
Ja, da können wir gleich mal raufgucken. Du, vielleicht noch einmal ganz kurz zur Strecke, weil du es gerade erwähnt hast. Ich habe nämlich vorhin auch einmal, weil logischerweise kennt man noch nicht, ich habe geguckt, die Radstrecke sind 4 Runden, die aber auch quasi so Out-and-Back-Geschichten sind und über einen, ja, soll man es Berg nennen, über einen Anstieg führen, der immer hochgefahren werden muss, dann so gut zur Hälfte wieder runter und dann wieder hoch und dann geht es wieder runter. Führt halt, ich habe es nicht genau zusammengerechnet, zu mehreren hundert Höhenmetern auf jeden Fall. Das heißt, wir haben hier nicht so einen richtigen ganz, also wir haben keinen flachen Kurs, sondern es ist schon so ein bisschen, es gibt Anstiege. Das macht Mut. Das tut uns gut, wenn wir das angucken können, wenn da ein bisschen was passiert. Das ist schon mal so die eine, und ich finde auch 4 Runden sind auch erträglicher als so 7 oder 8 oder so, ne? Das ist auch schon mal nicht so schlecht. Und der Lauf am Ende ist dann auch eine Out- und Backstrecke, die 3-mal zurückgelegt werden muss, die direkt immer am Meer lang führt. Mhm. Der Radkurs auch, also immer, es ist nicht weit weg. Meer ist in Riechweite sozusagen.
Ja, ich erinnere mich, dass auf der Schwimmstrecke gerne auch mal Wasserflugzeug landen. Okay. Ich war damals in Vancouver. Ich war zweimal dort. Einmal zur Weltmeisterschaft und einmal, als die Weltmeisterschaft nach Hamburg vergeben wurde. Da war nämlich ein Kongress da in Vancouver. Und ich konnte aus meinem Hotelzimmer auf dieses Wasser gucken. Und da kamen die Wasserflugzeuge rein und raus. Die haben auch so mit Bojen so Landebahnen gesteckt. Ja. Kennst du die Verbindung zwischen Wasserflugzeugen in Kanada und Triathlon?
Nee.
Peter Reed, der dreimalige Ironman-Weltmeister, ist professioneller Pilot geworden und fliegt Wasserflugzeuge in Kanada. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber das seine Anschlusskarriere an die Triathlon-Karriere.
Sehr gut. Ja. Hoch hinaus auf jeden Fall.
Hoch hinaus.
Ja, aber jetzt zurück zur Startliste. Du hast es gesagt, ganz oben steht da natürlich... Mit der Nummer 1.
Der WM-Führende.
Rico, der Weltmeister Bogen. Das ist schon... Tut irgendwie schon gut, also ihm vor allen Dingen auch, glaube ich.
Ja.
Wir haben ja hier drüber gesprochen, über die, kann man glaube ich so sagen, gescheiterten Versuche erstmal, ne? Weil es hätte anders ausgehen sollen. In San Francisco hat es dann geklappt und das ist bei mir ja immer so, wenn das einmal geklappt hat und es sich bei den Voraussetzungen nichts geändert hat, würde ich sagen, warum soll es beim nächsten Mal nicht nochmal klappen? Ich bin nicht derjenige, der das anzweifelt. Also wir sind sehr gespannt, aber sag mal so, ist nicht unwahrscheinlich, dass wir wieder eine Rico-Bogen-Taktik sehen.
Ganz genau. Wenn wir uns die mal anschauen, wir haben die drei Top-10-Finisher aus San Francisco am Start. Rico Bogen, Mika Not vor 1,5 Wochen mit einem grandiosen Lauf auf dem Bronzerang vorgelaufen und Nicolas Mann, der war 9. oder 10. glaube ich in San Francisco.
Top 10 auf jeden Fall, ja.
Auch wieder am Start. Dann haben wir Wilhelm Hirsch, der uns ja schon ein bisschen Freude gemacht hat zum Saisonstart, und wir haben Frederik Funk. Für den wird sich jetzt wahrscheinlich so ein bisschen entscheiden in den nächsten Wochen, wo geht die Reise hin? Ja, der hat ja noch einen richtig großen Start vor sich bei der Challenge Rot.
Ja.
Später ist es dann auch nur, das geht jetzt echt schnell.
Jetzt geht's knallhart.
Genau, und für den wird sich jetzt vieles entscheiden, glaube ich. Kommt er auf der Langstrecke an mit einem guten Rennen in Rot oder ist er doch eher noch auf der Mittelstrecke unterwegs? Da muss er aber erstmal solche Leute wie Rico Bogen und Mika Not schlagen. Also das wird ganz spannend aus deutscher Sicht.
Und das wird schwer, das kann man, glaube ich, direkt so sagen. Und vor allen Dingen, jetzt haben wir natürlich nur die Deutschen angesprochen, das ist die... Startliste ist, selbst wenn auch da wieder natürlich auch reichlich Wildcards verteilt wurden, reden wir natürlich trotzdem über Namen wie Maarten van Riel.
Belgier, die alle erstmal zu schlagen sein müssen.
Jelle Gaines, ne? Also
Peter Hemmerich.
Peter Hemmerich, genau. Auch schon erfolgreich gesehen. Kyle Smith ist wieder am Start. Sam Long, haben wir drüber gesprochen, ist dabei. Juri Köhn, den wir wie immer vergessen, der aber immer trotzdem vorne mit rauskommt. Morgan Pearson, auch da bin ich gespannt, auch ob das, wann es da knallt. Jason West, der wieder eine aufsteigende Form gezeigt hat.
Ja.
Jacob Birdwhistle. Und vor allen Dingen auch Panagiotis Bitados, der nicht zeigen konnte, der aufgrund des Infektes aussteigen musste in San Francisco, bis dahin aber wahnsinnig gut dabei war. Mal gucken, wie er sich erholt hat. Also der ist auf jeden Fall, das sagt auch jeder von seinen Konkurrenten, die gucken alle auf ihn, weil sie wissen, wie stark der ist beim Laufen und beim Radfahren und beim Schwimmen als Kurzdistanzer halt immer vorne auch mit am Start, ehemaliger. Kann man, glaube ich, jetzt schon zu sagen, ja. Also von daher, ja, starkes Feld. Richtig, richtig starkes Feld. Und ich bin extrem gespannt auf die Bilder. So, das ist so immer so ein Ort, den ich irgendwie in meinem Kopf habe, aber noch nie da war. Und ich bin gespannt, wie dann so die Rennbilder das transportieren können, so an der Küste.
Eine großartige Sportstadt. Olympia erfahren ja auch mit den Winterspielen vor ein paar Jahren. Also da gehört Sport zum Alltag, ja. Es ist eine lebenswerte Stadt, wenn es denn warm genug ist, ja, mit viel Wasser, vielen Parks, vielen Möglichkeiten, sich da zu betätigen, und entsprechend gut beheimatet ist da auch ein Triathlon.
Ja, also das wird auf jeden Fall ein weiteres Highlight, glaube ich. Also es ist bei der T100 jetzt auch gerade so ein bisschen da, das hängt so ein bisschen jetzt in der Luft, finde ich, zwischen diesen großen Pro-Series-Rennen, die wir jetzt haben, so, ne, und da ist so die Frage, wie ordnet sich das ein? Das wird wieder Richtung Ende der Saison wieder ganz anders aussehen, ne, wenn das dann quasi aufs Finale zusteuert und so weiter, dann werden wir das ganz anders schon wieder sehen. Aber ja, man hat sich jetzt schon wieder dran gewöhnt, ne, irgendwie so, dass ich meine, das ist natürlich ein Feld, was du früher ja Ewigkeiten suchen musstest. So.
Absolut.
Und jetzt kriegen wir das hier halt geboten in Vancouver.
Jetzt kriegen wir es geboten. Was für die Männer gilt in Schwarz-Rot-Gold, das gilt noch viel mehr für die Frauen in im Union Jack. 6 Britinnen am Start bei ja roundabout 20 Starterinnen. Das ist immer ganz selten über 20. Meistens genau 20, mal auch nur 19. 6 Stück. Lucy Charles-Barkley, über die haben wir eben gesprochen.
Ja.
Aber es sind eben auch andere, die schon Siegerfahrung haben auf diesen Distanzen. India Lee ist dabei, Holly Lawrence ist dabei, Jessica Learmonth ist dabei. Also die kämpfen gegen ja nur eine Deutsche, die schnell laufen kann. Daniela Kleiser, wir haben eben über sie gesprochen.
Ja, yeah, die zieht durch offensichtlich, ne? Die will das wieder zeigen. Und da, wie gesagt, das war in San Francisco schon, dass man in so einem Startfeld mit so wahnsinnig starken Läuferinnen auch da den schnellsten Laufsplit hinlegen kann, ist halt eine krasse Ansage. Bin gespannt, ja, was es dann am Ende reicht für sie. Ja, lass mal Lucy Charles-Barkley doch einmal kurz drüber sprechen. Ne? Jetzt wieder da, Back-to-Back-Rennen. Sie hat so ein bisschen mit ihrem Coach Dan Lorang, die haben das so ein bisschen ihre Stories hin und her kommentiert. So, ich will es jetzt nur im übertragenen Sinn, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber so irgendwie so nach dem Motto, nicht schlecht für eine Trainingseinheit. So. Es wird jetzt interessant. Sie hat in Singapur ja schon wirklich nach einer langen Pause dann wirklich beachtliches Comeback hingelegt, auch wenn es dann noch nicht für ganz, ganz vorne gereicht hat. Aber das haben wir ja auch schon oft gesagt, Singapur muss man beiseite schieben. Ich glaube, da war sowas jetzt wie der Eagleman dann doch war besser geeignet als Fingerzeig. Und das, finde ich, wird jetzt hier die nächste Baustelle. Also da bin ich sehr gespannt. Wenn es ihr in dem Feld gelingt, und wir sprechen gleich noch über ein paar andere heiße Siegkandidatinnen, dann sieht die Sache schon wieder ganz anders aus, wo die Reise für sie hingeht. Weil ich glaube, dass man bei Lucy Charles-Barkley schon, sagen wir mal, diesen Sprung von T100, 70.3, was kann man auf ihre Langdistanzleistung, das kann man schon, glaube ich, schließen. Weil wenn die auf der einen fit ist, dann spricht nichts dagegen, dass sie das auf der Langdistanz auch hinkriegt. Ist so mein, ist so mein Gefühl. Von daher, ja, gehört sie auf jeden Fall zu den Namen, die man beachten muss, auch glaube ich für den Sieg. Aber es wird natürlich, die Konkurrenz wird brutal stark. Allen voran Julie Deron, die Siegerin von San Francisco.
Taylor Nipp.
Und Taylor Nipp, genau. Bei der bin ich auch gespannt, wie lange die das sozusagen auf sich sitzen lässt, dass sie nicht gewonnen hat in San Francisco. Wird schon auch spannend. Also Taylor Nipp ist dabei, Taylor Spivey, Ashley Gentle, die gesagt hat, sie muss San Francisco ganz schnell abhaken. Das war nix. Mal gucken, für was es jetzt reicht. Ja, von daher ist der Haushalt Gentle, Amberger ist beides am Start, beides sehr weit auseinander, aber naja, gut, vom anderen Ende der Welt ist es dann schon gar nicht mehr so weit. Oder? Erzähl ich Quatsch. Von Kanada nach Australien?
Das ist eine ganze Ecke.
Ja, natürlich, aber was ist in die andere Richtung, wäre es länger?
Ja.
Oh, Geografiekenntnisse. wen haben wir noch? Jessica Learmonth, wir haben es schon gesagt, Paula Finlay, die natürlich als Kanadierin.
Natürlich.
Muss man dann sagen, noch Kanadierin? Ich weiß gar nicht, wenn ihre Green Card durchkommt, bleibt sie dann Kanadierin? Ja, wahrscheinlich schon. Ja klar, sie ist ja keine Landsfrau dann.
Ja, da warten wir mal ab, was sich da in der US-Politik und Migrationspolitik alles noch tut. Ja, also es ist alles möglich. Ja, nachher wird Kanada US-Bundesstaat und
Naja. Ganz genau. Ja, aber dann hast du es gesagt, Holly Lawrence, über die man gar nicht oft genug sprechen kann, irgendwie das mit einem krassen Comeback in San Francisco, und jetzt geht's hier weiter. Wieder an der Wildcard, kann sie wieder zeigen, was sie kann. Also auch bei den Frauen super, super spannend. Extrem schnell geworden, das Ganze extrem in Anführungszeichen kurzdistanzlastig, wenn man so will.
Ja.
Mal gucken.
Ja, ich freue mich auf die Bilder.
Ich auch, ich bin extrem gespannt. Hoffentlich bei gutem Wetter. Ich glaube, Vancouver ist auch dafür bekannt. Also du hast ja schon gesagt, aber auch oft, ne? Ist auch so ein Regen. Am Meer, da ist das halt manchmal so.
Ja, ne? Der raue amerikanische Norden.
Naja, auf jeden Fall, ja, krasses Triathlon-Wochenende dahingehend. Und das war ja noch nicht alles.
Das war noch nicht alles. Wir haben noch ein bisschen was im Köcher, aber vorher machen wir einen Moment Werbung.
Die heutige Episode wird präsentiert von FeelsLike, dem Spezialisten für effektive Regeneration durch Neurokomplexe. Was das ist, da kommen wir gleich zu, aber ihr kennt das bestimmt. Habt ihr schon mal gesehen bei dem einen oder anderen Profi-Triathleten oder Triathletin, wenn ihr denen auf Instagram folgt oder so, kleine schwarze Fläschchen und Tiegelchen, die benutzt werden, unter anderem von Patrick Lange, Rico Bogen oder Jan Strattmann jetzt gerade jüngst. Und meistens ist, was da genutzt wird, ist der Muscle-Komplex. Und den trage ich hier auch gerne immer vor, weil ich den auch selber benutze. Der hilft einem nämlich nach dem Training, wenn man den auf die beanspruchten Muskeln aufträgt, die Regeneration zu beschleunigen. Es ist tatsächlich verrückt, will ich ja mal so sagen, aber es funktioniert. Und das hat einen Hintergrund, einen erklärbaren, nämlich unser Gehirn, das steuert Schmerz, Entzündung, Stress, Schlaf, das sind alles Dinge, die mit der Regeneration zusammenhängen und unsere Haut ist über das periphere Nervensystem aktiv daran beteiligt. Die ist natürlich mit dem Gehirn verbunden und kann direkte Signale senden und da setzt der Muscle-Komplex an, nämlich genau an den eingeschmierten Stellen, signalisiert die Haut, hier brauchen wir Entspannung, hier müssen wir für Erholung sorgen, im übertragenen Sinne. Und das funktioniert auch. Basieren tut das Ganze auf 37 sorgfältig aufeinander abgestimmten Wirkstoffen und die zu 100%. Da sind keine Füllmittel drin, kein Wasser, kein Alkohol, 100% Wirkstoff. Natürlich von höchster Qualität und unabhängig garantierter Anti-Doping-Sicherheit. Und das überzeugt nicht nur uns und namhafte Triathlon-Profis, wie eingangs erwähnt, sondern zum Beispiel auch die deutsche Fußballnationalmannschaft und zahlreiche Bundesligisten. Also, für Fußballer gut. Für Triathleten gut, für Ausdauersportler gut, für alle, die Erholung brauchen, gut. Und dazu gehört ihr natürlich auch und ihr solltet FeelsLike unbedingt ausprobieren. Und der erste Schritt dazu ist, ihr geht auf www.feelslike.sport und den Link dazu findet ihr natürlich auch hier in den Shownotes. Und dann haben wir da für euch einen Preisvorteil ausgehandelt von 10% und den bekommt ihr mit dem Code CL10. Alles zusammengeschrieben, CL10. Und das Ganze ist komplett risikofrei übrigens, denn FeelsLike bietet eine 100-Tage-Zufriedenheitsgarantie.
Ja, eine große Zufriedenheitsgarantie bietet auch immer der Ironman Kärnten Klagenfurt in Österreich. Ein Traditionsrennen, das ja durch so ein paar Besonderheiten besticht. Ich glaube, das Schwimmen ist so ziemlich einmalig weltweit.
Ja, man kennt ja immer nur die Bilder, ne? Ja, ja. Ich war selber leider noch nicht da, aber erzähl mal, was erwarten Klagenfurt-Gucker?
Klagenfurt ist eine der Premier Destinations, wenn es um Urlaub in Österreich geht. Und ja, der Wörthersee, das Schwimmen da, hat die Besonderheit, dass es eben lange durch eine Art Kanal geht, wo die Zuschauer richtig, richtig dicht dran sind. Ja, und das Ganze in diesem Jahr nicht Teil der Ironman Pro Series, trotzdem Pro Felder am Start. Aber es geht auch für die Age Grouper um 45 Plätze für die Ironman Weltmeisterschaften für die Frauen auf Hawaii und sogar 45, jetzt dürfen wir es nicht durcheinander bringen. Also in Klagenfurt geht es um 45 Plätze für die Frauen für Kona und 85 Plätze, das ist genauso wie bei den Männern hier in Hamburg, für Nizza.
Genau. Und natürlich auch für die Pros gibt es Slots, nämlich 3 Stück.
Pro Geschlecht.
Yep. Nee, ist ja nur Männerrennen.
Achso, okay, ja.
Ja.
Bei den Männern haben wir ja noch so ein bisschen Nachholbedarf, bei den Frauen sind wir schon gut bestückt für Kona. Wer steht am Start in Klagenfurt?
Ja, das ist ganz spannend. Wenn man da so rüber guckt, dann sieht man da den ein oder anderen Namen, der dieses Jahr schon einen Anlauf gemacht hat und gedacht hat, ah, ich hole mir eine schöne frühe Quali irgendwo und dann wird das schon. Und da hat es dann eben nicht geklappt und jetzt wird es dann langsam eng. Und da sind so Namen, also es ist nämlich, wenn ich das richtig sehe, ist tatsächlich auf der Startliste, auch auf der bereinigten Startliste, also die ist zumindest die aktuelle, die es noch gibt, da standen auch nochmal andere Namen drauf, aber über die brauchen wir nicht mehr sprechen, ist es nur Joe Skipper, der schon einen Quali-Platz sicher hat. Alle anderen sind noch ohne Fahrschein, wenn ich das richtig sehe. Und da sind dann so Namen dabei wie Dennis Chevreau, Michael Weiss, Clément Mignon oder eben auch Finn Große Frese.
Oh ja.
Ja. Und das ist natürlich, den hat es in Texas ereilt mit Defekten, die dann nicht mehr zu beheben waren. Und da wissen wir natürlich, der hat sich was vorgenommen eigentlich, ne? Also der steht auch war zumindest Anfang der Saison, also die genaue Startliste ist ja noch nicht raus, aber war Frankfurt auch eins seiner Ziele. Ich bin sehr gespannt, wie er es dann weiter verfolgen wird. Also wenn jetzt hier die Quali kommt. Ja, also interessantes Rennen. Du hast halt gesagt, steht so ein bisschen dann unter dem Stern, dass es keine Pro Series ist. Ne?
Ja.
Auch da heißt es halt so, die ganz, ganz großen Namen bleiben weg. Aber es ist halt dann trotzdem international, weil dann viele sagen, okay, dann irgendwie in Europa schauen, was geht. Wen haben wir noch hier? Lukas Stahl, Lukas Voigt. Cameron Wurf steht wieder drauf. Da weiß man allerdings immer nie, ob er es. Aber er taucht häufig auf, wenn er draufsteht.
Ja.
Und irgendwann muss es auch bei ihm klappen. Ne? Er war auch einer derjenigen, der knapp vorbeigesegelt ist.
Mhm.
Mal gucken, er ist in einer sehr, sehr, sehr guten Form.
Ja.
Und Reisestress scheint ihm nichts auszumachen. Also wir werden sehen, ob wir ihn da sehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Das ist, wie gesagt, das Männerrennen, auch relativ große Startliste, dann natürlich viele Österreicher dabei, Niederländer, auch einige Deutsche aus der zweiten Reihe. Das würde man mal beobachten müssen. Aber ich bin gerade da vorne gespannt und vor allen Dingen auch eben, ob es dann eben reicht, so für Cam Wurf, für Finn Große Frese. Das ist schon spannend. Ob die dann so ein kleines Ausrufezeichen setzen können.
Ja, sicher ein Sommerfest. Wir haben gehört, es wird warm im deutschsprachigen Bereich am Wochenende und das Rennen am Sonntag, ich glaube zur üblichen Ironman-Startzeit um 6.30 Uhr gehen die Profis ins Rennen. Ab 6.40 Uhr dann die Age-Gruppe im Rolling Start. Und große Finishline-Party, besonderes Setting. Mit dieser Bühne am Seeufer. Also das ist immer eine große Show. Es sind zwei Runden Rad zu fahren. Das hatte man ja auch schon mal an, dass das nur eine oder nee, es sind zwei unterschiedliche.
Das ist eine gute Frage. Auf jeden Fall höhenmeterlastig.
Das auf jeden Fall. Wir müssen da mal hin. Wir müssen da mal hin, glaube ich. Ja, wir müssen da mal starten.
Ja, und die Infos dazu gibt es natürlich wie immer auf trimark.de. Da gucken wir natürlich raus aufs Wochenende. Ja, und ich bin wirklich gespannt. Also ich habe mal so bei Thorsten Rade von Try Rating mal gelinst, der ja immer so Gewinnchancen sozusagen verteilt. Der sieht Dennis Chevreau mit 48% vorne. Dann kommt Cameron Wurf mit 29% und Joe Skipper mit 9%. Also da geht's schon runter.
Oh ja.
Ja. Mhm. Finn Große Frese hat immerhin noch 2% auf 5%. Hinter Clément Mignon.
Okay.
Aha. Aber das ist natürlich schon spannend, ne? 3 Slots ist nicht so viel wie bei den großen internationalen, also bei den Kontinentalmeisterschaften wie Hamburg und Frankfurt. Aber 3 Slots ist natürlich auch schon nicht nichts, ne? Vor allen Dingen, wenn einer wie Joe Skipper dann dabei ist, dem, ja, muss man mal sehen, was ihm zuzutrauen ist, aber der ja auch schon sehr, sehr schnelle Langdistanzen gemacht hat. Ja, die Chancen sind gut. Die Chancen sind gut für eine große Frese, dass er da vielleicht anknüpfen kann.
Ja, absolut. Absolut. Und auch da gilt natürlich, so langsam wird es auch mit der Saisonplanung etwas enger, wenn man denn auf den Slot zielt, weil so viele Rennen gibt es nicht mehr.
Ja, genau. Also natürlich noch ein bisschen mehr als die Pro Series Rennen. Da gibt es ja schon nochmal das eine oder andere. Aber was gibt es noch? Was haben wir noch offen? Was können wir noch? Was gibt es auf der Langdistanz? Also, Le Sable kommt noch, aber das sind nur die Frauen. Dann Vitoria Gasteiz sind auch nur Frauen. Lake Placid kommt, aber es ist dann die Pro Series. Was haben wir noch? Ironman Leeds. Ironman Kalmar für die Frauen und Kopenhagen für die Männer. Und das war's.
Ja.
Na, genau.
Lass uns doch gleich nochmal über Les Sables sprechen. Haben wir noch was zu Klagenfurt?
Nee, erstmal nicht. Ich glaube, erstmal nur mit großer Spannung erwartet, wer sich da die Slots holt.
Ja. Dann lass uns doch noch von Österreich nach Frankreich schauen. Vorher machen wir noch ein letztes Mal Werbung.
Der Presenter dieser Ausgabe ist NordVPN. Viele Triathleten und Triathleten kennen das. Ihr seid auf dem Weg zu einem Rennen, ins Trainingslager, auf dem Weg, euch euren Quali-Slot zu sichern, irgendwo auf der Welt und müsst nochmal ins WLAN, um irgendwas noch zu erledigen am Flughafen. Und ihr werdet dabei dieses ungute Gefühl nicht los, das man bei unsicheren Netzwerken praktisch immer hat. Steht ja auch immer dran, unsicheres Netzwerk, wenn man sich einloggt. Ja, also das ist eine große Last, aber NordVPN, unser Presenter, der nimmt euch diese Last. Denn als Kunde von NordVPN seid ihr in einem virtuellen, privaten Netzwerk unterwegs. Dafür steht VPN, nämlich virtuelles, privates Netzwerk. Und das bewirkt, dass der komplette Datenverkehr, mit dem man da, den man erzeugt, sage ich mal, dass der in einem Tunnel verschlüsselt wird. Und genauso eben auch die IP-Adresse, also die Online-Identität. Das bleibt alles verborgen. Hacker haben so praktisch keine Chance mehr, Daten an öffentlichen Hotspots abzugreifen. Also Datensicherheit, das ist die eine wichtige Komponente eines NordVPN-Zugangs. Und die zweite: NordVPN hilft außerdem dabei, wenn man aus dem Ausland, wenn man es dann geschafft hat, dort angekommen ist und aber man möchte auf seine heimischen Inhalte, Streams zum Beispiel oder wie auch immer, zurückgreifen, die man zu Hause nutzen könnte, dann kann man die, wenn man über NordVPN ins Internet geht, auch beliebig aus dem Internet darauf zurückgreifen. Also ganz egal, wo ihr seid, eure Inhalte stehen euch zur Verfügung, genauso wie sie euch auch zu Hause zur Verfügung stehen würden. Ihr solltet das mal testen. Wie gesagt, NordVPN kann man ausprobieren und das macht ihr am besten folgendermaßen. Ihr geht auf nordvpn.com/trimac, Trimac zusammengeschrieben, nordvpn.com/trimac, steht auch alles in den Shownotes. Da könnt ihr euch nämlich euren exklusiven NordVPN-Deal sichern und 4 extra Monate eurem Paket hinzufügen. Völlig risikofrei und das Ganze mit einer 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Den Link, wie gesagt, findet ihr in den Shownotes.
Ja, wir wollten noch über den Ironman Les Sables de Lonne sprechen, aber wir müssen in dem Zusammenhang sprechen über ein Rennen, was lange, lange her ist, und zwar den 12. Oktober 2019. Jetzt sind wir im Jahr 2025. Was hat das für eine Auswirkung? Anne Haug ist damals Ironman-Weltmeisterin geworden, am gleichen Tag wie Jan Frodeno, und nimmt seitdem als Erbe, dieses Mal letztmalig, mit, dass sie eigentlich qualifiziert ist für die Ironman-Weltmeisterschaften wieder in Kailua Kona. Das gilt immer für die nächsten 5 Jahre, sprich
galt, muss man sagen.
Dass da einen Ausfall gab für die nächsten 5 Austragungen und das wäre jetzt eben die letzte. Inzwischen ist das Ganze geändert, aber es stehen 9 deutsche Profifrauen auf der Startliste für Kona und Anne Haug kann draufstehen, wenn sie denn ein Rennen unter kompetitiven Gesichtspunkten finisht, und dafür hat sie sich jetzt ein, ja, aus meiner Sicht etwas Überraschendes ausgesucht.
Ja, das werden wir mal sehen. Ja. Da kann man eine kleine Brücke schlagen. Du hast vorhin schon erwähnt, wir haben heute die nächste Ausgabe der Triathlon zur Druckerei gebracht.
Ja.
Die Triathlon 232. Ja, wahnsinnige Zahlen auf jeden Fall. Und da gibt es eine große Geschichte zu Anne Haug.
Ja.
Die betitelt ist mit der Überschrift Auf Spannung.
Ja.
Und das betrifft es ganz gut bei ihr. Irgendwie, ja, also ich will jetzt hier nicht spoilern, was da alles drin steht, aber da steht halt drin, warum sie so wenig hat von sich hören lassen, warum wir sie noch nicht so richtig in Action gesehen haben, warum die Validierung her soll und warum sie jetzt kommen soll. Und wir müssen so ein bisschen vorgreifen. Also es ist jetzt die Frage, sie steht jetzt hier in Les Sables d'Olonne auf der Startliste. Ob es das Rennen auch tatsächlich wird, Werden wir sehen. Das ist auf jeden Fall angepeilt. Und wir haben aber drüber gesprochen, danach gibt es nicht so wahnsinnig viele Gelegenheiten mehr. Also dann wird es auch dann langsam eng mit dem großen Ziel, das eben her soll. Sie will nochmal auf Hawaii zeigen, dass sie zu den Favoritinnen gehört.
Ja.
Denn da wird sie tatsächlich mittlerweile, egal wo man hinhört, wenn Leute über Favoritinnen sprechen, fällt ihr Name da nicht mehr. Und das ist krass.
Das ist krass.
Weil Anne Hauk in der letzten Saison gezeigt hat, zu was sie fähig ist.
Ja.
Aber so schnell geht das halt.
So schnell geht das. Ein ziemlich bitteres DNF im letzten Jahr bei der Weltmeisterschaft in Nizza. Gleich zu Beginn der Radstrecke, Riesenpanne und die Materialfahrzeuge sind quasi an ihr vorbeigerauscht, weil die Strecke da zweigeteilt war durch eine Mittelinsel und man hat das gar nicht gesehen. Man wusste zwar, da ist irgendwas, aber wo war es denn? Ja,
also, naja.
Und seitdem, muss man ehrlich gesagt sagen, läuft es auch weiterhin nicht so rund. Das haben wir auch schon mal gehabt, dass so Saisonstarts nicht immer ideal gelaufen sind, aber wir stehen jetzt mitten in der Saison, das haben wir ja schon ein paar Mal erwähnt, ja, sind teilweise schon über den Zenit drüber, wenn wir so auf die Pro Series achten und so. Und letztendlich, Anne Hauk, bleibt ja kein anderes Ziel dieses Jahr. Das ist ja so ähnlich wie der FC Bayern, der auf verschiedenen Hochzeiten tanzt und kämpft und eine nach der anderen kippt weg und dann gibt es am Ende nur noch dieses eine Ziel. Und das Ziel muss für Anne Hauk heißen, gesund und fit in Kona um den Weltmeistertitel kämpfen. Dafür braucht es dieses Finish.
Absolut. Und wie gesagt, also das ist jetzt der erste Versuch. Wir werden sehen. Also momentan ist es eine Fußverletzung, die sie davon abhält, ja, richtig intensiv die Anne Hauk sein zu können, die sie sein will, die sie am stärksten macht, nämlich die laufende Anne Hauk. Laufen ist gerade noch nicht so.
Ja.
Das wird man sehen. Also kleines Starterfeld. Nicht viele richtig große Namen, aber da gilt so ein bisschen, was wir eben auch schon für Klagenfurt besprochen haben. Da sind so ein paar Namen drauf. Obwohl Elswisser weiß ich gar nicht. Ist Elswisser schon mit Fahrschein? Ruth Astle auf jeden Fall. Es sind nicht wirklich wahnsinnig viele richtig prominente Namen. India Lee steht noch drauf.
Ja.
Simone Mitchell, Dide Diederichs. Also Anne Hauk by far, wie India Lee sagen würde, die größte Favoritin.
Ja, Elswisser wollte das Ganze in Hamburg klar machen. Ihre Quali ist disqualifiziert worden, weil sie sich verlaufen hat. Also ein Wendepunkt nicht mitgenommen hat, war da auch sehr einsichtig. Aber wie du sagtest, noch ohne Fahrschein. Aber Anne Hauk kämpft ja so ein bisschen außerhalb der Konkurrenz da.
Eigentlich schon, ja. Kann man schon so sagen, weil man sich es bei ihr auch einfach nicht vorstellen könnte, dass sie auch ein Rennen nicht Vollgas angehen würde. Also von daher muss man mal sehen, ne? Für was es reicht. Ich so ganz persönlich hoffe ich sehr, dass wir sie hier schon sehen. In Le Sable, weil das natürlich auch sonst, es kann immer noch irgendwas anderes passieren und so. Und irgendwann wird es dann halt wirklich eng am Ende. Und es wäre doch zu schade, wenn wir Anne Hauk jetzt nicht mehr sehen könnten dieses Jahr auf Hawaii. Von daher, das ist einfach, wo wir eingangs gesprochen haben über die Anzahl der Konkurrentinnen, die dann wirklich um den Titel sich betteln. Da gehört Anne Hauk einfach mit dazu. Da muss sie mit rein und das muss irgendwie klappen.
Das muss irgendwie klappen, ja. Also auch da gilt ja was Ähnliches, wie wir es schon an anderen Stellen eben erwähnt haben. Manchmal sind die Starterfelder ja so von Deutschen durchsetzt. 20% der Teilnehmerinnen für die Ironman-Weltmeisterschaft der Profis auf Hawaii sind Deutsche.
Beachtlich. Sehr, nicht nur beachtlich, sondern nah am Rekord dran. Ich weiß gar nicht, ob er schon eingestellt ist, aber wir sind nah dran auf jeden Fall in diesem Jahr. Also es kann durchaus klappen.
Ja, Ehre wem Ehre gebührt. Wir gehen sie kurz durch. Laura Philipp hier. Da würde mich interessieren, hat Anne Hauk das Rennen live verfolgt? Weiß man das
aus dem Bauch raus? Ich glaube schon. Also zumindest Zusammenfassung.
Hey, das bestimmt, ja.
Ich weiß, dass sie Texas auf jeden Fall nachverfolgt hat.
Okay.
Weil sie gesagt hat, dass sie von Katrina Matthews in Texas schon sehr beeindruckt war. Da wäre jetzt interessant zu wissen, was denkt sie von der Katrina Matthews, die wir hier in Hamburg gesehen haben.
Ja, also gehen wir sie durch. Laura Philipp qualifiziert, Henrike Güber schon als Age-Group-Weltmeisterin da erfolgreich gewesen. Anne Reischmann mit dem Kona-Debüt im letzten Jahr bei der Weltmeisterschaft in Nizza ja mit Sturzpech. Laura Jansen ist wieder dabei. Jana Uderstadt feiert ihr Kona-Debüt. Merle Brunet, sind wir sehr gespannt, wie es sich da auf Hawaii dann läuft für sie. Die laufen ja beherrscht wie keine andere. Ja, dann haben wir Julia Skala und dann hier seit dem Ironman Hamburg noch unsere beiden Lokalmatadorinnen quasi, Jenny Jendrischik und Leonie Konchala. Jenny Jendrischik auch als Kona Rookie am Start. Leonie Konchala war schon mal dort. Das sind 9 Namen, wo wir uns durchaus eine Anne Haug noch auf der Liste vorstellen können.
Definitiv.
Ja. Gut. Ja, also sind wir gespannt. Das ist nicht am kommenden Wochenende, das ist eine Woche drauf. Das ist auch ein besonderes Rennen. Der Ironman 70.3 Les Sables d'Olonne ist bekannt. Dieses Jahr ist es Ironman und jetzt gab es vor kurzem die Mitteilung, man switcht da noch wieder um. Das heißt, Les Sables d'Olonne wird nächstes Jahr wieder ein 70.3 Rennen. Ich glaube, das ist der Start- und Zielort dieses wahnsinnigen Einhand-Segelrennens um die Welt. Oha. Mit Boris Herrmann.
Da weiß ich nichts davon.
Da hört man immer wieder diesen Namen.
Aha, okay. Ja. Siehst du, wieder was gelernt.
Globe von D oder wie es heißt.
Ja, genau. Ja,
also nicht meine Sportart, aber ein fantastischer Sportler, der erinnert mich immer so ein bisschen an Jonas Deichmann und Lars Wiechert. Das könnten Training sein.
Okay. Ja, sehr schön. Du sagst, es ist halt tatsächlich die Woche drauf, am 22.06. Was jetzt dieses Wochenende, nur damit ihr das schon mal gehört habt, noch sind es der Ironman 70.3 Happy Valley, Pennsylvania und der 70.3 in Boulder. Also die finden auch noch statt. Also es ist halt wirklich jetzt High Season.
Ja.
Aber auch, keine Pro Series, von daher nicht ganz so durchgesetzt. Aber auch da, also viele Namen, also wie gesagt, hier Happy Valley, nur mal so fallen gelassen. Tamara Jewett, Chelsea, Sodaro, Victoria Lopez. Also da sind schon auch genug dabei. Also auch da alles sehr USA geprägt. Und Ironman Boulder, Trevor Foley, Colin Chuch, Sam Appleton, also Chris Lieferman, alles Namen, die man schon mal gehört hat. Justin Metzler. Ja, also da auch da viel geboten, aber eben nicht live. Das sind dann die anderen, über die wir gesprochen haben. Wir haben dann natürlich überall einen Blick drauf und ja, unterhalten uns dann hier, was da so Spektakuläres passiert sein könnte in der nächsten Ausgabe.
Ja, euch erstmal einen schönen Sommer anfangen. Jetzt soll er wirklich kommen. Ja, und ganz viel Spaß beim Training, wenn ihr dann auch an einem dieser großen Rennen, die demnächst anstehen. Wir haben drüber gesprochen. Frankfurt, wir sehen uns auf der Race Night am Freitagabend zusammen mit Mainova. Wo ihr dann in eurem frisch gewonnenen Skinfit Swimsuit auftaucht, frisch eingeschmiert mit Feels Like und dann surfen wir alle zusammen mit NordVPN.
So machen wir das.
Genau.
Dann haben wir nämlich alles richtig gemacht.
Genau, schaut in die Shownotes, da findet ihr die ganzen Angebote und Links und Gewinnspiele und so weiter. Und ja, wir hören uns demnächst wieder für heute. Macht's gut. Ciao, ciao.
Bis dahin.